Die Schriftlesung ist aus Lukas 15, von Vers 11 bis Vers 24. Er sprach aber: Ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen. Und niemand gab ihm. Als er aber in sich ging, sprach er: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot? Ich komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinem Sklaven: Bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Finger und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Danke, lieber Vater, für dein Wort. Bitte öffne du unsere Herzen, unsere Ohren, ja, für die Botschaft, die du für uns hast. Gebrauche du bitte deinen Knecht, Uwe. Danke, Herr, ja, für die Gerechtigkeit, die wir haben in dir, für deine Rettung und für deine große Liebe. Amen.
Ja, guten Abend. Also verlorener Sohn habt ihr bestimmt schon mal ich würde mal sagen, vielleicht jeder schon drei oder mehr Botschaften gehört. Ich habe auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber das wird heute trotzdem anders, als ihr es vielleicht gehört habt oder auch als ich bisher drüber gesprochen habe. Und zwar aus einer anderen Perspektive. Ich möchte versuchen, den Text ein bisschen mehr seelsorgerlich auszulegen. Was können wir lernen über einen Seelsorgesuchenden und einen Seelsorger? Oder wie können wir mit Menschen umgehen, anhand von dem, wie der Vater handelt, oder auch von dem, wie eben der Sohn oder die Söhne handeln? Wie das manchmal so ist, da schenkt einem Gott dann plötzlich auch noch eine passende Geschichte dazu. So als Einstieg: Das ist genau vor einer Woche gewesen. Da haben wir im Helpsender Besuch bekommen, der sehr überraschend war. Und zwar hatte ich eigentlich frei, aber ich musste noch mich für die Predigt vorbereiten am nächsten Tag beim Hugo in Bruchköbel. Und plötzlich bekommen wir einen Anruf und da waren unerwartete Besucher vor der Haustür. Da muss ich jetzt noch ausholen. Am Tag zuvor rief eine Mutter an, deren Tochter sie gerne ins Helpcenter schicken würde. Und meine Kollegin hat eine halbe Stunde mit ihr am Telefon geredet, um ihr klarzumachen, ja, wir nehmen die Tochter schon, aber sie muss selber bereit sein zu kommen, sie muss sich selber anmelden, wir schicken Anmeldeunterlagen zu und dann kann sie sich bei uns anmelden. Ja, aber es wäre doch so dringend und können wir nicht einfach so kommen? Und meine liebe Mitarbeiterin hat sich dann viel Zeit genommen, um dieser Frau das auszureden, weil wir das grundsätzlich nicht machen, weil das immer dazu geführt hat, wenn jemand einfach so kam und ein Gespräch wünschte oder sich das Gelände anguckte, die Personen sind nie gekommen. Warum auch immer, und da haben wir gesagt, das machen wir nicht mehr. Es kostet viel Zeit, die Leute reisen an, fahren manchmal ein paar hundert Kilometer, um einfach nur das Gelände zu sehen und mit uns zu reden. Und die Tochter oder der Sohn sind noch nie gekommen. Da haben wir gesagt, machen wir nicht, bringt nichts. Sondern die Leute kommen für eine Probewoche. Und dann ist die Überwindung auch nicht so groß für 5 Tage und es klappt ganz gut. Und deshalb haben wir das andere eben. Und schon gar nicht am Wochenende. Also es kann natürlich jeder mal uns besuchen, aber am Wochenende sind wir halt unterbesetzt und da haben wir keine Zeit noch, um jemand durchs Gelände zu führen oder so. Das ist einfach immer grenzwertig. Und meine Kollegin sagte mir schon, wie schwierig die Frau war und wie uneinsichtig, aber gut. Und genau diese Frau kam dann am Samstag mit ihrem Mann, mit ihrer Tochter und noch mit einer weiteren Frau als Verstärkung und störten mich bei meiner Predigtvorbereitung. Gott sei Dank ist die Jahreslosung alles geschehe in Liebe, weil ich hatte eigentlich so einen Hals und habe nur gedacht, ich wusste ja schon von meiner Kollegin, wie schwierig diese Frau am Telefon war und jetzt steht sie da vor mir und nötigt mich, mit ihr zu reden und mir Zeit zu nehmen, was ich dann auch getan habe, obwohl ich keine Zeit hatte. Die Tochter war ja auch dabei, die wollte aber nicht. Die wurde gezwungen, mit 20 Jahren mitzufahren. Und dann habe ich mir eine Stunde Zeit genommen und konnte einigermaßen sanftmütig, liebevoll bleiben. Und den Menschen dann klar machen, das war eben eigentlich nicht so gut. Und ich habe immer wieder versucht, die junge Frau, also die Tochter, ins Gespräch zu nehmen, weil die Eltern haben ja nur für sie gesprochen und die hatte nichts zu melden. Die muss gefälligst dahin, weil die Eltern das wollen. Und so geschieht es leider häufig. Wie handelt der Vater hier in dieser Geschichte? Der Sohn will etwas, gebt mir mein Erbe, mein Erbteil, das mir zusteht. Und der Vater gibt es ihm. Der junge Mann war volljährig. Und was wir im Helpcenter oft erleben, dass die Eltern nicht loslassen. Die kümmern sich manchmal noch um ihre 24, 25, 26-jährigen erwachsenen Söhne und Töchter und geben sie nicht einfach los. Und ich habe jede Woche solche Telefonate, wo ich den Eltern ein Stück weit sagen muss hier, sie müssen auch ihr Kind loslassen. Sie sind nicht mehr verantwortlich. Und das können wir hier vom Vater in dieser Geschichte lernen, auch wenn das nur ein Gleichnis ist, aber natürlich spiegelt das auch Gottes Handeln wider. Aber übertragbar, ganz gut für uns seelsorgerlich, wir müssen auch Menschen loslassen. Auch wenn wir noch so viel Herzblut haben und am liebsten sie in den Himmel zwingen würden, aber wissen, das geht nicht. Macht Gott auch nicht. Gott lässt Menschen auch in die Irre gehen. Er lässt sie auch in der Sünde stecken, wenn sie denn diesen Weg selbst gewählt haben. Und hier sollten wir einfach lernen, deshalb betone ich das auch so sehr, weil das eins der häufigsten Fehler ist, die Menschen tun. Und oft investieren wir uns in Menschen und kümmern uns mehr, als der andere eigentlich sich um sich kümmern lassen will. Und das führt immer dazu, dass jemand nicht bereit ist, dann doch umzukehren. Aus der Sicht des Seelsorgesuchenden ist es tatsächlich so, wenn wir hier diese Geschichte betrachten, merken wir das ja, das ist manchmal ein langer Weg, bis jemand umkehrt. Das würden wir so gerne abkürzen. Der junge Sohn, der hätte das doch schon im Vaterhaus erkennen können, dass das eigentlich Blödsinn ist, was er davor hat. Und wie oft wollen wir Menschen klar machen, hier, das ist doch Blödsinn, und dann wollen wir sie bewahren und bewahren und bewahren, lassen wir doch mal los. Jeder muss seine eigenen Fehler selber machen. Und manche lernen nur dadurch. Und wir können das nicht abkürzen. Und der Leidensdruck, stellen wir immer wieder fest in unserer Arbeit, der kann gar nicht hoch genug sein. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Der muss manchmal richtig hoch sein, bis jemand umkehrt. Wo landet der junge Mann in der Geschichte? Bei den Schweinen. Wie ist es für einen Juden, Schweine zu hüten? Also das ist ja wohl unterste Schublade, oder? Geht gar nicht. Alles vergeudet, sein Leben vergeigt. Und jetzt noch bei den Schweinen und noch hungern. Leider kehren oft Menschen erst dann um. Natürlich hat der Vater gelitten. Der hätte bestimmt seinen Sohn lieber behalten, oder? Aber er lässt los und gibt ihm alles, was er will. Sein Erbe. Hätte er nicht machen müssen. Aber er ist bereit, ihm das schon zu geben, weil er das einfordert. Das ist total schwer. Aber hier können wir viel lernen. In Bezug auf unsere Kinder, eigenen Kinder, vielleicht auch in Bezug, wie gesagt, wir haben ja die jungen Leute oft bei uns. Und meine Kollegin, die oft die Telefonate führt mit den Eltern, die hat am Anfang immer sehr viel Verständnis für die Eltern gehabt. Inzwischen denkt sie, Mensch, eigentlich sind oft die Eltern das Problem. Wir haben dann nur die Frucht bei uns. Die Eltern müssen mal loslassen. Und der Leidensdruck ist oft ja bei den Eltern höher. Wie oft erlebe ich das am Telefon, dass die Eltern leiden, der Sohn nimmt Drogen, der Sohn nutzt Hotel Mama aus zur Genüge und beklaut vielleicht noch die Eltern, nimmt dann noch Geld aus dem Portemonnaie, was weiß ich, genießt das Leben zu Hause. Der will doch nicht ins Help Center. Was soll er denn da? Da kann er ja nicht mehr machen, was er will. Da muss er machen, was wir wollen oder was die Regeln, die Hausordnung sagt. Bleibt er lieber bei Hotel Mama. Dem geht's nicht so dreckig, meistens. Die Eltern leiden. Wir müssen lernen, Leid auch auszuhalten. Und nicht dem vorgreifen und denken, ich kann doch dazu beitragen, dass das Leid gelindert wird. Da können wir einfach von diesem Vater lernen, der lässt den Sohn einfach ziehen. Und gibt alles her. Aber, das können wir noch lernen, der wartet. Der Vater war, wir wissen nicht genau, wie lange das jetzt gedauert hat, ein paar Monate, vielleicht auch ein paar Jahre, bis das Geld vergeudet war. Vermutlich ging es recht schnell. Aber trotzdem erforderte das ganz schön Geduld vom Vater zu warten. Und interessant, wenn wir dann lesen, als der Sohn noch weit entfernt war, Vers 20 ist das, sah ihn sein Vater. Also der war noch weit weg und der Papa sieht ihn schon. Ich kann mir vorstellen, der hat jeden Tag gehofft und gewartet, dass der Sohn umkehrt. Natürlich hat er auch gelitten. Und das, wir dürfen ja auch leiden. Aber nicht schieben, wie diese Eltern. Garantiert kommt diese Tochter nicht. Da könnte ich euch ein paar Beispiele erzählen. Ich erzähle vielleicht mal zwei. Wir hatten eine junge Frau bei uns, ich sage jetzt keine Namen, die sagte mal, gläubiges Elternhaus, die Eltern sind auch okay. Also ich habe die kennengelernt, ganz normale gläubige Eltern. Und die Tochter sagt, sie tut immer genau das Gegenteil von dem, was die Eltern wollen. Sie ist 25. Das heißt, wenn sie eine Entscheidung trifft und die Eltern sind dagegen, dann ist das immer für sie eine Bestätigung, dann ist der Weg richtig. Das ist natürlich Blödsinn, die Eltern haben schon recht. Aber sie ist einfach so trotzig. Und das ist kein Einzelfall. Das gehört zum Erwachsenwerden dazu. Meistens ist das ja in der Pubertät ganz krass. Aber wenn die Eltern da sich falsch verhalten, bleiben die Kinder vielleicht ihr Leben lang so trotzig. Sie tut immer das Gegenteil von dem, was die Eltern sagen. Und ein anderer Fall hatte ich in der Seelsorge, da ist ein junger Mann in einer Einrichtung, eine christliche Einrichtung, seit 8 Jahren. Und ich hatte ihn dann in der Seelsorge und dann habe ich so ein bisschen nachgebohrt, weil in den 8 Jahren hat sich nichts verändert, also in seinem Leben zum Positiven. Und da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Habe ich mal nachgebohrt, wie kam es denn dazu und was ist denn, das kann doch nicht sein, da muss doch irgendwas passieren. Und dann kam raus, ja, vor 8 Jahren haben seine Eltern ihn in diese Einrichtung gesteckt. Da war er halt noch ein bisschen jünger, Anfang 20, jetzt war er halt eben 8 Jahre älter. Er wollte da nicht hin. Wenn er jetzt dort sich verändern würde, würde er damit ja seinen Eltern recht geben, dass die Entscheidung damals, ihn dahin zu stecken, richtig wäre. Ihr glaubt gar nicht, wie stur das menschliche Herz ist. Das geht gar nicht. Der wird sich dort nicht verändern. Warum? Weil es die Entscheidung der Eltern war. Er wollte das nicht. Punkt. Und dann sperrt sich in ihm alles. Und dann musste ich ihm helfen zu sagen, jetzt hast du die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen heute. Entweder du bist in 20 Jahren immer noch so schwierig wie heute, also mit den ganzen Problemen, die du hast, oder du triffst heute die Entscheidung, jetzt bin ich in dieser Einrichtung, weil ich das will. Bist du dazu bereit? Der hat sich dann nicht gleich entschieden. Aber ein Jahr später habe ich ihn wieder getroffen und dann hat sich total viel verändert. Hat er wahrscheinlich die richtige Entscheidung getroffen. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft wir genau das erleben. Weil die wenigsten Eltern oder auch, das können auch andere Angehörige sein, das tun, was der Vater hier in der Geschichte tut, nämlich loslassen, freigeben. Und es ist schon schwer, ich weiß. Ich habe ja selber 3 Kinder, die erwachsen sind. Was wird man nicht am liebsten alles tun, um sie zu beschützen, zu bewahren und um sich zu kümmern? Loslassen. Das kann man schon üben, bevor sie auf der Welt sind. Wenn sie noch im Mutterleib sind, betet man schon, Herr, die gehören dir. Ich bin nur verantwortlich, mich jetzt zu kümmern, aber es sind eigentlich Kinder Gottes. Aber Gott sei Dank, aus der Sicht des Seelsorgesuchenden, des jüngeren Sohnes, der Leidensdruck ist irgendwann so groß, dass es ihm reicht. Was macht er? Er denkt eigentlich nur nach, oder? Er ging in sich, Vers 17. Das ist immer gut, wenn man in sich geht. Nicht meditieren, das habe ich auch gemacht, den ganzen Tag nur atmen und sich mit sich selber beschäftigen, was so alles in einem drin ist. Da kommt nichts Gutes bei rum, es steckt nur Böses. Ich muss nicht meditieren, in mich gehen. Aber nachdenken über mein Leben, das bringt immer viel. Und Resümee ziehen, was habe ich bisher eigentlich geleistet, wie war mein Leben, sollte sich nicht da vielleicht was Grundlegendes ändern. Zu dieser Einsicht kam er. Jetzt steckt er in der, Entschuldigung, SCH drin, bei den Schweinen. Und das ist manchmal der beste Zustand, den es gibt. Weil eigentlich gehören wir da ja hin. Eigentlich sind wir ja reif für die Hölle. Eigentlich sind wir ja in einem verlorenen Zustand, getrennt von Gott. Wir kriegen ja unser Leben nicht gebacken. Das müssen wir aber erstmal einsehen. Das sehen wir oft erst ein, wenn alles daneben geht. Sonst könnten wir ja denken, wir meistern unser Leben alleine. Wie die Weltmenschen, die denken ja auch, sie kriegen es gebacken. Aber hoffentlich kommen wir irgendwann zu der Erkenntnis, nein, ich muss umkehren. Und es fängt mit Nachdenken an. Und dann kommt er zu dem Punkt, Mensch, wie viele Tagelöhner, Vers 17, hat mein Vater und ich verderbe hier vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Er ist bereit, umzukehren. Er ist bereit, Buße zu tun. Also Buße tun beinhaltet nicht nur Dinge zu bereuen, sondern ich setze mich auch in Bewegung. Das heißt ja Umkehr. Also nicht nur, also Sinnesänderung. Ich denke um, das wirkt sich aber auch im Verhalten aus. Wenn der nur bereut hätte, bei den Schweinen, wäre er bei den Schweinen geblieben. Manche bleiben ja auch da. Nee, der muss schon auch in Bewegung. Das ist ja auch demütigend, oder? Jetzt zum Vater zu gehen, den man vorher so ausgesaugt hat und jetzt da wieder den Weg zu gehen und zuzugeben, ich habe es leider nicht hingekriegt, mein Leben zu meistern. Das ist doch demütigend, oder? Aber er war bereit dazu. Der hat seine Schuld erkannt. Und das ist ganz wichtig. Er hat seine Schuld erkannt und das müssen wir. Und dann sagt er, als er dann dem Vater begegnet, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Der wollte nur als Tagelöhner zurück. Und zu dieser Erkenntnis müssen wir auch kommen. Wir sind es nicht wert. Wir haben es nicht verdient, gerettet zu werden. Das ist nur Gnade. Wir denken manchmal, so habe ich ja gedacht, als frommer Katholik, also ich bin eigentlich ganz okay. Ich habe nie was Schlimmes getan. Ich habe immer gebetet, jeden Tag. Ich bin in Gottesdienst gegangen, meine ganze Kindheit. Ich habe gebeichtet und was man halt so als Katholik macht und habe mich bemüht, ein ganz lieber, netter Mensch zu sein. Wenn es einen Himmel gibt, komme ich da garantiert hin. Da war ich von überzeugt. Ja, wie hochmütig ist das denn? Ja, so denken halt viele. Was ist Demut? Zu erkennen, ich bin's nicht wert. Ich hab's nicht verdient. Und das müssen wir auch als Christen immer wieder erkennen. Da könnten wir ja auch denken, nee, ich habe schon so oft gepredigt, ich habe so viel für Jesus getan, ich leite sogar ein christliches Werk. Also ich habe allemal Punkte im Himmel verdient. Es ist nur Gnade. Ich darf dem Herrn dienen aus Gnade. Ich bin dadurch nicht besser als irgendjemand anderes. Das ist alles Geschenk. Diese Herzenshaltung brauchen wir. Ich bin's nicht wert. Ich bin nur ein unnützer Knecht. So gibt es ja eine andere Geschichte, wo jemand das so genauso sagt. Ich bin einfach nur ein unnützer Knecht. Und das ist gut so. Das reicht. Wir dürfen glückliche, also nicht depressive Schleicher sein, sondern Befreite. Wir sind begnadigt. Das ist doch schön. Und der Vater, der wartet nicht nur, sondern der läuft ja dem Sohn entgegen. Lesen wir vorher, Vers 20. Er lief, der sieht den Sohn kommen, er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das finde ich so gewaltig. Wir wissen ja, Orientalen, die laufen normalerweise nicht, die bewegen sich nicht unbedingt schnell. Und wenn man das auf Gott überträgt, der hat ja auch nie Eile. Nur hier, die einzige Stelle, hier hat er Eile. Der Orientale oder Gott oder wir. Wenn jemand Buße tut, dann können wir nicht schnell genug sein und bereit sein. Ja, mit dem beten wir. Für den sind wir da. Da sind wir offen. Aber wir müssen lange warten manchmal, bis jemand so weit ist. Bloß nicht schieben, bloß nicht ziehen. Ich hätte am liebsten alle in den Himmel geschüttelt als Jungbekehrter. Lasst es. Der wartet, kommt ihm entgegen. Und wie reagiert er dann auf das Bekenntnis der Schuld? Der sagt, Vers 22, bringt das beste Gewand her, zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es, lasst uns essen und fröhlich sein. Ja, was denn noch alles? Wie reagiert man vielleicht manchmal menschlich? Mensch, ich hab's dir doch gleich gesagt, dass das blöd ist, deine Idee in die Welt zu gehen. Hättest du mal auf mich gehört? Nee, nichts davon. So dürfen wir nie reagieren. Wie der Vater. Wir freuen uns einfach nur. Punkt. Das reicht. Und es wird ja eine Fete im Himmel gefeiert, lesen wir ja vorher in Vers 10 vor der Geschichte vom verlorenen Sohn. Wenn jemand Buße tut, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Und das ist die größte Freude. Und da sollten wir diese Haltung haben, von dem Vater lernen. Und den beschenken. Der hat ihn der hat doch eigentlich überhaupt nichts verdient. Der könnte doch Tagelöhne, da könnte er doch dankbar genug sein. Nee, der Vater stellt ihn völlig wieder her als Sohn, gibt ihm einen Ring, gibt und feiert eine Fete. Ohne Vorwürfe. Ich habe das, glaube ich, hier schon mal erzählt, ich kann mich nicht erinnern, dass mein Vater mir jemals Vorwürfe gemacht hat. Ich kann das, glaube ich, besser als er. Aber mein Vater, zumindest kann ich mich nicht erinnern. Da konnte ich machen, was ich wollte, da kam nie ein Vorwurf. Sondern der hat mich immer mit offenen Armen empfangen und war für mich da. Egal in welcher Krise ich mich befand. War ihm immer daran gelegen, dass ich aus der Krise komme. Und er hat alles gegeben, was ich gebraucht habe. Wie so eine Gegenstandslektion Gottes, die er mir vor meiner Bekehrung schon gegeben hat, in meinem Vater. Wollen wir nicht solche Väter und Mütter sein? Der vergibt dem Sohn. Was bedeutet denn vergeben? Eigentlich kann man es auch übersetzen mit loslassen, freigeben. Und vergeben beinhaltet auch, ich schaue nicht mehr zurück auf das, was war. und holt es nochmal hervor. Ja, damals hast du schon so und so gehandelt. Nein, jetzt ist er wieder mein Sohn. Völlig wiederhergestellt. Können wir Menschen so sehen? Oder haben wir wieder ein Misstrauen? Ja, ja, mal gucken, der soll sich erstmal bewähren und wer weiß und dem kann man nicht trauen. Der hat damals auch gelogen. Das ist menschlich. Wir vertrauen und ihr glaubt gar nicht, was das ausmacht. Wir erleben das ja bei uns in der Seelsorgearbeit. Wir müssen den Menschen vertrauen. Das ist schon schwer, wenn sie uns angelogen haben, ich weiß. Aber wenn wir ihnen dann sagen, du lügst bestimmt jetzt, dann haben wir sie verloren. Da können wir von dem Vater lernen, sie beschenken. Wir sind einfach für dich da. Wir helfen dir, wir geben dir. Im Helpcenter müssen die Gäste ja auch nichts bezahlen. Wir geben einfach freizügig, was Menschen brauchen. Obwohl sie uns ausnutzen. Aber sie wissen, wo sie hinkommen können, wenn sie mal Not, umkehren, wenn sie Not haben. Dann kommen sie wieder. Und dann wissen sie, da sind sie gut aufgehoben. Da sind sie zu Hause. Da wohnt Gott. Da wird ihnen geholfen. Und das wünsche ich mir, dass man das von uns sagen kann, dass wir hier von dem Vater lernen, völlige Wiederherstellung. Wir vergeben ihnen und tragen nichts nach, was mal war vor 10, vor 15. Und wie oft machen Menschen das? Und wie schwer fällt es Menschen zu vergeben, obwohl sie Christen sind? Dabei ist es ja das unterste Einmaleins. Das ist das Erste, was wir lernen müssen, zu vergeben. Weil uns vergeben wurde, oder haben wir vielleicht die Vergebung noch gar nicht begriffen oder persönlich angenommen, dann ist es schwer zu vergeben, ich weiß. Aber wenn uns vergeben wurde, fällt es uns auch leicht, weil der Heilige Geist ja uns vergibt, der jetzt auch anderen vergeben kann durch uns hindurch. Eigentlich ABC des Christseins. Aber viele bleiben im Kindergarten stecken und lernen das nicht. Warum auch immer. Was können wir denn von dem älteren Sohn lernen? Der ist selbstgerecht. Vater, ich habe immer alles richtig gemacht. Ich habe dein Gebot noch nie übertreten. Vers 29. Ja, wer kann das schon von sich sagen? Das ist ja auch Hochmut, oder? Ich habe dein Gebot noch nie übertreten. Ich habe dir so viele Jahre gedient. Kann es sein, dass wir das vielleicht als Christen auch manchmal so denken? Wir haben doch jetzt eigentlich mehr Belohnung verdient. Wir sind doch so treu gewesen. Denkt an die Haltung vom Sohn. Ich bin's nicht wert. Ich bin da sofort auf den Zöllner und Pharisäer gekommen, auch in Lukas Evangelium Kapitel 18. Der Pharisäer, ja, ich bin toll, oder? Ich gebe Almosen. Gut, dass ich nicht so bin wie der Zöllner. Hat. Und wie heißt es? Der Zöllner hat sich nicht getraut, die Augen aufzuheben. Der ist es nicht wert. Der hat erkannt seine Stellung. Und wie reagiert der Herr? Dieser ging gerechtfertigt nach Hause, nicht jener. Sind wir gerechtfertigte Sünder, weil wir uns unserer eigenen Stellung bewusst wurden? Wir sind es nicht wert. Wir haben es nicht verdient. Wir sind aus Gnade. Und ich merke das immer wieder, die Werkgerechtigkeit steckt uns allen irgendwie in den Knochen. Wahrscheinlich wegen unserer Gesellschaft, weil wir in einer Leistungsgesellschaft leben. Zwar nicht mehr Exportweltmeister sind im Moment, aber immer noch sehr auf Leistung getrimmt. Und das überträgt sich natürlich auch auf den Glauben. Wir meinen immer irgendwie für Gott noch was tun zu müssen. Dürfen wir ja auch. Aber nicht mit dieser Erwartung, jetzt haben wir mehr Gnade verdient. Nee, die Gnade ist, dann ist es ja keine Gnade mehr. Wir sind es nicht wert. Und wir können auch Gott nicht in die Knie zwingen. Durch irgendwas, sondern wir haben die Herzenshaltung wie der verlorene Sohn, der jüngere Sohn. Wir gehören eigentlich zu den Schweinen, aber mein Vater vergebt mir alles und beschenkt mich. Und dieser Zustand, zu erkennen, was ich eigentlich verdient habe, aber was ich jetzt als Beschenkter habe, ohne dass ich was dazu, ich habe eigentlich mein Leben vergeigt. Und diese Haltung sollten wir mitnehmen. Wir kriegen unser Leben nicht gebacken aus eigener Kraft. Wir brauchen den Herrn, wir brauchen einen gnädigen Gott, der mit uns barmherzig umgeht, auch wenn wir mal fallen. Unser Direktor an der Bibelschule sagte immer, wir sind alle Stolperer zum Himmel hin. Aber Stolperer, die stehen wieder auf. Die fallen nicht und bleiben nicht liegen, die stehen wieder auf. Gott sei Dank ist Gott ein gnädiger und barmherziger Gott auch mit uns. Und interessant, der ältere Sohn, der freut sich überhaupt nicht, merkt ihr das? Dass sein kleiner Bruder gekommen ist. Der ärgert sich fast noch. Das ist eigentlich auch so ein Kennzeichen, wenn wir Retterliebe haben, weil wir Gerettete sind. Wir haben Freude, wenn Menschen sich bekehren. Wenn uns das so ziemlich egal ist, zeigt das eigentlich, wir sind selbstgerecht, oder? Wir sind wie dieser ältere Sohn, dem ist das alles so ein bisschen egal. Ob Menschen verloren oder... Hauptsache, ich komme nicht zu kurz, ich hätte auch gern mal eine Fete gefeiert. Der murrt über andere. Also man kann sagen, drei Kennzeichen für eigentlich gottlose Menschen, oder? Selbstgerechtigkeit, die murren und die freuen sich nicht über die Rettung von Menschen. Die sind gleichgültig. Der Gerechte oder Selbstgerechte wird hier korrigiert vom Vater. Der sagt ihm dann, Vers 31, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Du solltest fröhlich sein und guten Mutes, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Was ist denn eigentlich mit dir los? Du solltest doch fröhlich sein. Du solltest doch guten Mutes sein. Nee, ist er scheinbar nicht. Also rein menschlich ist es ja schon verständlich, oder? Da denkt man, das ist ja auch doof. Warum wird der jüngere Sohn noch geehrt? Für sein vergeigtes Leben. Das ist doch gemein, oder? Ja, ist Gott gemein? Nee, der ist gnädig. Das macht die Gnade Gottes deutlich. Gott ist so. Nicht so menschlich, wie wir denken. Das ist, so ist er nicht. Deshalb fällt es uns so schwer zu verstehen. Ja, kann denn Gott so gnädig sein? Ja. Mit uns ist es ja auch. Und ich hoffe, wir erkennen uns hier ein Stück weit in dem verlorenen Sohn, der dann gerettet wurde, wiederhergestellt wurde, der, für den eine Fete im Himmel gefeiert wird. Und hoffentlich erkennen wir, vielleicht wenn wir dem älteren Sohn ähneln, dass wir eigentlich auf dem falschen Weg sind. Dass da mit unserem Herzen was nicht so richtig stimmt. Dass wir uns immer noch so ein bisschen einbilden, naja, eigentlich hätte ich doch mehr verdient. Und das wird dann oft ganz deutlich, habt ihr vielleicht auch schon manchmal so erlebt, wenn dann irgendwie eine Krise kommt, dann denken wir, ja, das haben wir nicht verdient, oder? Also Gott ist jetzt gerade nicht so gnädig mit mir, Gott ist gerade gemein. Und dann erregen wir uns fast noch auf über Gott, dass ich jetzt eine Krise habe. Dabei war ich so treu dem Herrn und kriege eine Krise. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Spätestens da merkt man, okay, das Vertrauen reicht zu Gott manchmal nur bis zur Krise. Ja, wie groß ist denn mein Vertrauen zu Gott? Das sollte doch unerschütterlich sein, egal was kommt, oder? Das wünsche ich mir, dass wir vom Vater lernen, loslassen, Geduld haben, und warten, bis jemand umkehrt. Und es dauert manchmal Jahre. Ich sage manchmal den Eltern am Telefon, wenn die mir so ihren Sohn oder ihre Tochter skizzieren, nicht um sie zu schocken, da sage ich immer, sage ich mal, ja, bei Ihnen ist der Leidensdruck jetzt groß, aber vielleicht geht es mit Ihrem Sohn noch eine Weile bergab und erst in 5 Jahren kehrt er um. Das sind ja natürlich fix und fertig. Aber ich will Ihnen Mut machen, dass Sie nicht jetzt schon verzweifeln, wenn es noch jeden Tag schlimmer wird. Weil so ganz oft ist es eben so. Und die Eltern verzweifeln schon ganz am Anfang. Das ist völlig unnötig. Die müssen loslassen und dann Geduld haben. Die können ja jeden Tag beten auf den Knien, das sage ich Ihnen auch manchmal. Beten Sie weinend auf den Knien, bis Ihr Sohn umkehrt. Und hören Sie auf zu ziehen und zu schieben. Das wird dazu führen, dass es noch länger dauert. Weil so viel Trotz hat jeder Mensch, auch die Eltern. Und dann aber die Bereitschaft, wenn die Person umkehrt, zu versöhnen, zu vergeben. Egal was war, wie oft die beklaut haben, wie oft die gemein waren, wie oft die schimpfen, ist alles vergeben. Ist alles mit dem Blut Jesu zugedeckt. Und ich habe ihn immer genauso lieb, egal wie der andere sich verhält. Und der Sohn wurde geliebt, er konnte umkehren und der Vater kommt ihm entgegen, der wartet. Diese Haltung wünsche ich mir. Und dann die völlige Wiederherstellung, ihn beschenken, obwohl er es überhaupt nicht verdient hat, verwirkt hat. Aber die Herzenshaltung ist so entscheidend. Ich bin's nicht wert. Und dann motiviert mich das extrem, okay, der hat's kapiert. Für den bin ich da, dem möchte ich helfen. Was brauchst du, wie kann ich dir helfen? Da können wir viel lernen für die Seelsorge, für unser eigenes Leben, aber auch staunen, wie Gott sich verhält uns gegenüber, oder? Das ist doch Wahnsinn. Menschlich scheint er da manchmal ungerecht zu sein, wie bei dieser anderen Geschichte, wo die Tagelöhner dann, der Letzte, der kommt, die kriegen genauso viel wie die Ersten. Das ist ja auch gemein, könnte man denken, gell? Also ungerecht, Gott ist ungerecht. Nee, Gott ist Gott. Der ist einfach gnädig. Und wenn wir es als ungerecht empfinden, dann stimmt halt mit uns was nicht. Gottes Wesen ist unveränderlich. Und wir sollten lernen, aus seiner Sicht auch Seelsorge zu betreiben und auch mit Menschen so umzugehen, wie er das tut. Und das wünsche ich mir und bin einfach erstaunt. Vielleicht geht es euch auch so. Ich hätte am Anfang eher so gedacht, wie der ältere Sohn, so was man denn alles für Gott tut. Und man hat ja so richtig sein Heil verdient und auch noch Belohnung im Himmel verdient. Und irgendwann kommt man im Laufe seines Lebens dann dahin, ich bin's nicht wert. Allein deine Gnade genügt. Der Herr ist groß. Und wir dürfen eines Tages im Himmel sein, weil wir es nicht verdient haben. Aber Gottes Gnade für uns reicht. Das ist doch schön, oder?